Jetzt zurück zum Text. Vorher hat der Bruder Gottfried hier gesagt, dass es Menschen gibt, oder manchmal wir unbewusst, hindern andere am Glauben. Und ich denke, dieser Text hat auch etwas damit zu tun. Ich lese mal den Text, der ist ein bisschen lang, aber es ist eine interessante Geschichte. Vom Vers 32 bis zum Vers 16 des Kapitel 5. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. So jetzt Kapitel 5. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von den Erlös für sich beiseite, mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie: Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach: Ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, so dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Halleluja. Ist ein schockierender Text, weil hier 2 Menschen in einen Gottesdienst, würde ich so sagen, es steht nicht da das Wort Gottesdienst, aber sag mal so, salopp, in einen Gottesdienst umgekommen sind, weil sie irgendwas getan haben, dieses Grundstück verkauft und so weiter, die ganze Geschichte, nicht den ganzen Preis angegeben haben. Die haben den vielleicht für so und so viele, sagen wir, Euro, natürlich war die Währung eine andere, aber für vielleicht 50.000 Euro verkauft und nur 10.000 oder 25.000 zu den Aposteln gebracht. Und das gefiel überhaupt nicht den Heiligen Geist. Und Petrus hat diese Worte ausgesprochen und die zwei sind umgekommen. Ich hatte auch große Schwierigkeiten, diesen Text zu verstehen, bevor ihn ich diese letzten Tage durchstudiert habe. Aber ich denke, ich kann sagen, dass ich ihn jetzt verstehen kann. Hier in der Bibel, in meiner Bibel, steht eine Überschrift über dem Vers 32. Gemeinschaft und Freigebigkeit der Gläubigen. Natürlich waren diese Menschen freigebig, aber lass uns das hier nicht verwechseln. Die Leute haben ihre Grundstücke verkauft, nicht weil sie jetzt leichtsinnig geworden sind. Sie haben gesagt, lass uns alles verkaufen und so weiter. Ne? Oder die den Sinn für Verantwortung verloren haben. Alles verkaufen, alles verschwenden und so. Partystimmung. Ne? Alles abbrennen. Ganzen Geld vom Fenster werfen und so weiter. Nein. Es geht wirklich um was anderes. Es ging um das Leid der Menschen. Habe ich schon letztes Mal gesprochen. Das Leid der Menschen. Die Bedürfnisse. Weil Menschen nichts zu essen hatten. Da gingen andere hin, haben das gesehen, haben das gemerkt und haben das getan. Ihre Grundstücke verkauft und so weiter. Weil nämlich ein Teil der Bevölkerung gehungert hat. Einmal habe ich den Satz gehört, der Urkommunismus der Gemeinde, neutestamentliche Gemeinde, hat nicht funktioniert. Da muss ich sagen, nein, da stimme ich, dieser Meinung bin ich nicht. Es hat funktioniert, es hat doch funktioniert. Aber warum mussten dann, es steht da in verschiedenen Briefen des Neuen Testaments, dass Leute dann später Geld sammeln mussten für die Gemeinde in Jerusalem. Ja, weil man denkt, die haben die Grundstücke verkauft und so weiter, nachher haben die gehungert. Ne? Ja, natürlich, das ist auch richtig so. Das heißt, weil einfach irgendwann war das auch aus. Ihre hohe Kante war verbraucht irgendwann. Aber das heißt nicht, dass das nicht funktioniert hat. Zuerst haben sie geteilt, was sie hatten, und später hatten sie nicht mehr. Sind dann praktisch die ganze Gemeinde ist in Not geraten. Zusammen. Ja, einfach, weil eine Krise im Land war. Einfach wegen diesem Grund. Aber es heißt nicht, dass die Liebe untereinander vergangen ist. Nicht mehr da war. Die haben alles zusammen durchgemacht. Zuerst, als einige noch Grundstücke hatten alles zu essen, niemand leidet, Hunger. Und später war auch in der Gemeinde eine Not. Viele mussten vielleicht teilweise hungern, aber die haben das zusammen durchgestanden. Andere Städten waren reicher, hatten dieses Problem nicht, aber haben das trotzdem gemacht. Wenn Menschen gelitten haben, wenn Menschen jetzt arm waren und Hunger leiden, sind die anderen hingegangen und gesagt, wir werden euch helfen. Das war normal unter den ersten Christen, das zu machen, und das ist auch heute normal. Es ist nicht Vergangenheit und das ist nicht ein Modell, das ausgelaufen ist. Das können wir sagen, meine Familie kann das bestätigen, wenn wir hungern oder wenn wir, Gott sei Dank, haben wir nie gehungert, aber wir waren sehr oft ganz am Rande dieser Situation. Und da kamen immer Geschwister, Gott hat immer Geschwister geschickt, uns zu unterstützen in diesem Moment. Das ist nicht nur unsere Erfahrung, aber ganz viele andere von euch haben vielleicht auch diese Erfahrung gemacht. Dass Gott Leute schickt in diesem Moment, wo wir brauchen. In diesem Moment, wo wir sagen, wir wissen nicht, was wir heute essen sollen oder was wir morgen essen sollen. Gott hat immer Leute geschickt. Das war vor 2000 Jahren in Jerusalem und auch heute. Und dann ist ein Bibelvers, das mich auch sehr stört, das von Barnabas, Josef Barnabas. Es stört mich einfach, dass die Bibel eine Person bei Namen nennt und sagt, er hat ein Grundstück verkauft und das Erlös vor den Apostel gelegt. Das stört mich einfach, weil das so ein bisschen wie, ne, man will einen Mann rühmen. In Brasilien hat mich sehr gestört, dass es sogar ein Lied über ihn gab. Ich habe dieses Lied vermieden über Barnabas, dass er dieses Grundstück verkauft hat. Aber warum steht dann dieser Text da? Warum wird er dann genannt? Es gibt doch einen Grund. Man will doch nicht in der Bibel Menschen loben. Man will Jesus loben und nicht Menschen. Aber warum steht dann dieser Menschenlob da? Man kann einiges als Lektion für uns nehmen. Wenn man jetzt, ich habe da in der Bibel, ich habe da die Bibel im Computer, so man tippt da das Wort ein, was man sucht, und dann kommen alle die Verse in der Bibel, die dieses Wort haben. Da habe ich da Barnabas eingegeben, dann kam eine Liste von Texten. Und interessant, dass dieser hier der erste ist, und wo sein Name erscheint. Und alle anderen sprechen nicht, dass er irgendwie noch ein anderes Grundstück verkauft hätte so und so weiter und so weiter. Nein, alle anderen sprechen, dass er, wie er in der Gemeinde gearbeitet hat, was er, wie er gepredigt hat und wie er den Apostel Paulus begleitet hat in seine Arbeit, wie er den Apostel Paulus unterstützt hat und so weiter in diesem Sinn. Ich verstehe, dass durch diese Tat, dass er dieses Grundstück verkauft hat, lass mich eine kleine Klammer machen, was bedeutet ein Grundstück zu verkaufen? Ja, wer 20 Grundstücke hat, für den wird es wahrscheinlich nicht das Gleiche bedeuten, als für jemanden, der nur ein Grundstück hat. Und ich denke, dass die meisten, die ein Grundstück haben, haben nur eins, oder? Würde ich so sagen. Das heißt, ein Grundstück ist normalerweise eine hohe Kante, quasi eine Lebensversicherung sozusagen. Man weiß, dass man da zurückgreifen kann in einen Notfall. Und wenn man vielleicht alt ist und finanzielle Probleme hat, dann kann man da zurückgreifen und dann kann man sich helfen. So sehe ich das, und auch in jener Zeit war das auch so. Ein Grundstück, ne, das ist was ganz Wichtiges. Ein Grundstück zu verkaufen, war nicht einfach so, ja, ne, wie eine Spende von 20 Euro oder so. Es war was, noch was anderes. Es war eine ganz wichtige Entscheidung. So wie, sagen wir, wenn wir hingehen und unsere Lebensversicherung auflösen, unsere private Lebensversicherung auflösen, eine Riester-Rente oder so, ne, hingehen und alles abheben und der Kirche spenden. So ungefähr in diesem Sinn. Das bedeutet, diesen Grundstück zu verkaufen. Und als Barnabas das gemacht hat, wurden alle Mitglieder der Gemeinde, wurde es klar, er hat was ganz Tolles gemacht. Barnabas hat ein großes Herz. Barnabas ist ein guter Mensch. Barnabas, der liebt den Geschwistern. Barnabas, der ist mit Herz und Seele ein Teil der Gemeinde. Barnabas, bei dem kann man nicht zweifeln, dass für ihn Jesus Christus der Eins und Alles ist. Ich versuche hier zu beschreiben, was diese Geste bedeutet hat, dass Barnabas dieses Grundstück verkauft hat. Und alle Leute haben gesagt, wow, Barnabas, das war gut, das war schön. Und dadurch, hier steht es nicht geschrieben, aber nicht so direkt, aber durch diese anderen Texte, dass die da existieren, habe ich so den Schluss gezogen, dass durch diese Tat wurde er auch in den Kreis der leitenden Personen der Gemeinde eingenommen, weil er so viel Hingabe gezeigt hat und so viel Liebe zur Gemeinde, dass der Kreis der Apostel gesagt hat, Barnabas, du musst mit uns diese Gemeinde leiten. Versteht ihr, was ich meine? Du Ne? Du liebst diese Gemeinde so sehr und du bist bereit, so viel Opfer zu bringen für diese Gemeinde. Komm und sei mit uns Leitern der Gemeinde. Ich denke, so konnte ich ein bisschen den Hintergrund schildern von der Geschichte von Ananias und Sapphira. Weil Ananias und Sapphira haben vielleicht auch gedacht, er hat ein Grundstück verkauft und was ist passiert? Wurde so angesehen in der Gemeinde, wurde in den Kreis der Leitung der Gemeinde angenommen. Und so viele Wunder passieren, diese Gemeinde ist so toll, wir wollen das auch. So gelobt werden von der ganzen Gemeinde als Wohltäter und im Kreis der Leitung der Gemeinde aufgenommen werden. Wow, das ist gut, das wollen wir auch. Was können wir tun? Dann haben sie diesen Plan geschmiedet. Wir werden auch ein Grundstück verkaufen, werden auch dahin gehen und sagen, seht ihr, wir haben ein Grundstück verkauft und so, ne? Und alle werden oh sagen, ne? Die lobenswerte und tolle Ananias und Sapphira, die sind so großherzig, ne? Die müssen wir auch im Kreis der Leitung der Gemeinde aufnehmen und so. Die haben diesen Plan geschmiedet, das zu tun. Aber im Grunde waren sie überhaupt nicht im Geist von Barnabas. Barnabas hat das aus Liebe getan, aus wahrer Hingabe. Und Ananias und Sapphira wollten das nur nachahmen, diesen Effekt, was Barnabas bekommen hat. Die Bewunderung von der anderen. Das wollten sie nur, diese Bewunderung der anderen. Ihr Herz war gar nicht in der Sache, die anderen, die armen, leidenden Geschwister zu helfen. Das war nicht ihre Sache. Ihre Sache war nur dieses Ansehen, auszusteigen zur Leitung der Gemeinde. Das heißt, sie waren im Grunde nicht im Geist dieser Bewegung. Im Geist, das heißt, diese Liebesbewegung, diese Bewegung, die geprägt war von der Liebe Gottes, von der Gemeinschaft, von der Liebe untereinander. Sie hatten einen religiösen Geist. Sie haben sich dieser Bewegung angeschlossen, weil diese Bewegung wuchs. Und sie haben gesagt, oh, schöne Bewegung, wow, viele Leute, ne? Diese Bewegung ist toll, viele Wunder, wow, da müssen wir uns anschließen. Aber im Grunde waren sie nicht wirklich bekehrt. Im Grunde haben die nicht verstanden, das Evangelium wirklich nicht verstanden. Die haben sich nur da angeschlossen, weil vielleicht ihre Mutter, ihre Tante oder andere wichtige Leute, der Priester und hier ein Levit, ne? Barnabas war ein Levit, das heißt, da waren auch angesehene Menschen. Viele angesehene Menschen haben sich zu den ersten Christen angeschlossen. Oder wenn so viele Leute das tun, müssen wir auch. Ne? Wir wollen nicht ausgeschlossen werden von der Gesellschaft. Wir wollen keine Randmenschen sein. Und die haben gesagt, da müssen wir uns anschließen. Und sie haben gemerkt, dass durch diese Aktion, Grundstück verkaufen und so weiter, dass die dann sogar wichtige Leute in dieser Bewegung sein werden könnten. Die haben gedacht, das müssen wir tun. Und als sie das dann getan haben, ist das passiert, was hier erzählt wird. Die zwei wurden umgebracht. Gott hat sie umgebracht. Und so, wenn man diesen Text einfach so liest und nicht versteht, um was es geht, denkt man, was für eine große Ungerechtigkeit. Warum umgebracht? Nur weil sie da nicht den richtigen Betrag angegeben haben und so. Nee, das ging nicht darum. Es ging darum, dass die Gemeinde durch diese Aktion gefährdet und sehr stark gefährdet wurde. In der Vergangenheit hatte ich schon sehr viele Erfahrungen. Das war auch ein Grund, warum ich von der evangelischen Kirche, als Pfarrer der evangelischen Kirche ausgetreten bin, weil ich nichts gegen solche Menschen unternehmen konnte. Weil ich war Pfarrer einer Gemeinde, die ist sehr stark gewachsen. Und da kommen Leute, die sagen, oh, ich will auch Teil dieses Wachstums sein. Und schleichen sich rein, aber sind gar nicht im Geist dieser Bewegung. Aber weil sie jetzt intelligent sind und viele Kontakte haben und viele Pläne schmieden, wie sie die Spitzenposition erreichen, dann schaffen die das auch und zerstören die ganze Arbeit, die man in Jahren gemacht hat, zerstören sie diese Arbeit, weil sie nicht den wahren Geist Gottes vertreten und für den handeln. Nein, die arbeiten für sich selbst, für einen religiösen Geist und für eine gesellschaftliche Kirche. Das ist ihr Ziel, weil sie einfach fleischlich sind. Sie sind gar nicht bekehrt, sie sind nur fleischlich und die arbeiten für das Fleisch und für eine fleischliche Gemeinde. Solche Menschen sind ganz, ganz gefährlich für lebendige Gemeinden, für geistgeleitete Gemeinden. Solche Menschen sind todgefährlich für solche Gemeinden. Und als evangelisch-lutherischer Pfarrer konnte ich gegen diese Leute nichts tun, musste tatenlos ansehen, dass die Macht ergreifen und die ganze Arbeit zerstören, weil einfach in solchen Kirchen die Pfarrer keine Macht haben, bestimmte Leute irgendwie unter Kontrolle, bestimmte Disziplin auszuüben oder sie im schlimmsten Fall auszuschließen, rauszuwerfen von der Gemeinde, versteht ihr? Und Petrus könnte an Jesus auf ihre einfach rauswerfen und sagen, ihr seid keine Mitglieder mehr der Gemeinde. Geht weg, geht raus. Aber er hat vielleicht das gleiche Gefühl als ich vor 20 Jahren. Wenn man diese Leute rauswirft, die werden weiterhin im Hintergrund arbeiten, weil sie Kontakte haben und so weiter und Verleugnungen benutzen und die haben viele Waffen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie wollen zur Spitze. Das ist ihr Ziel. Und darum brauchte hier Petrus eine radikale Lösung für dieses Problem. Interessanterweise, dass die gleiche Tat Barnabas Grundstück verkauft, Geld zu den Aposteln gebracht. Ananias und Sapphira Grundstück verkauft, Geld zu den Aposteln gebracht. Die gleiche Tat hat in diesen zwei Fällen völlig was anderes bedeutet. Und Petrus musste das unterscheiden. Welche war das Bewegungsgrund von jedem Einzelnen, von Barnabas und von Ananias und Sapphira? Er musste das unterscheiden und der Heilige Geist hat ihm das gezeigt. Er brauchte diese radikale Lösung, weil Ananias und Sapphira bedeuteten eine ganz große Gefahr für die Gemeinde. Wenn Ananias und Sapphira in den Kreis der Leitung dieser Gemeinde eingegangen würden, würden sie diese geistliche Bewegung füllen mit Fleischlichkeit. Und das würde die Zerstörung bedeuten. Ich habe einige Lektionen gezogen, die wir für uns nehmen könnten. Zum Beispiel, Ananias und Sapphira haben gedacht, wenn wir das Gleiche tun, was der andere getan haben, werden wir den gleichen Ziel erreichen. Und ich denke, dieser Fehler tun ganz, ganz viele Christen. Die denken, wenn ich das Gleiche tue wie mein Bruder, der so gesegnet ist, dann werde ich auch gesegnet sein. Ne? Es geht nicht um Imitieren. Es geht um den Heiligen Geist folgen. Der Heilige Geist hat einen besonderen Plan, jeden von uns einzeln und ist verschieden. Und das größte Fehler, was man machen kann, ist zu sagen, wenn dieser Bruder so gesegnet und so viel Erfolg hat, dann, wenn ich das Gleiche tue wie ihm, dann werde ich auch den gleichen Segen und den gleichen Erfolg haben. Ein Beispiel, es gibt in Brasilien einige sehr berühmte und bekannte Prediger. Und es gibt dann andere, nicht so berühmte, die imitieren diese. Und wenn man die hört, diese Kleinprediger, kann man sofort identifizieren, dass der ein oder andere die Gesten, die Mimik und sogar die Wortwahl dieser Bekannten versucht zu imitieren. Die gleichen Geschichte erzählt und so weiter. Die glauben, wenn ich die gleiche Geschichte erzähle, wenn ich die gleichen Sätze sage wie die, dann werde ich auch so bekannt und so berühmt. Jetzt ein extremes Beispiel, aber ich denke, dieser Fehler machen wir auch in einem anderen Sinn. Zum Beispiel junge Leute, die denken, ich möchte für Gott arbeiten. Was kann ich für Gott tun? Pastor werden. Das ist ein Riesenfehler, weil im Reich Gottes ist Pastor eine Funktion von 20 verschiedenen. Oder ich sage mal 20, weil ich nicht weiß, wie viele sie sind. Aber in der Bibel gibt es eine Reihe, gibt es einige Listen von Geistesgaben, von Diensten und so weiter. Es gibt eine Menge. Aber diese, die unterteilen sich noch in ganz, ganz andere. Zum Beispiel der Dienst des Evangelisten zum Beispiel. Man kann evangelisieren in ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Auf der Straße oder hier in der Gemeinde. Vielleicht mit einem LKW, mit einem Lautsprecher. Das machen auch viele in Brasilien. Auf der Straße ein Bekannter von mir in Portugal, ein Pastor von unserer Kirche, der tut das auch. Ein LKW und dann klappt er die Seite auf und da sind Lautsprecher und da sind Musikinstrumenten und dann gehen sie auf einen Platz und predigen oder man kann Traktaten austeilen oder man kann Traktaten an den Nachbarn austeilen. Das sind ganz, ganz viele Möglichkeiten. Heute kann man evangelisieren, auch über Facebook zum Beispiel. Man kann so vieles tun. Und es gibt Menschen, die dann eine bestimmte Begabung haben für eine dieser Sachen. Und wer die Berufung des Evangelisten hat, der muss nicht alles machen. Nein. Es gibt Leute, die berufen sind, auf der Straße sich hinzustellen und predigen. Ich bin nicht dazu berufen, das zu machen. Ne? Aber gestern hatte ich einen riesen Spaß sogar. Ne? Spaß ist nicht immer Sünde. da den Leuten da ein paar Traktaten zu geben. Ne? Halleluja, hat mich wirklich gefreut. Das heißt, es gibt verschiedene Dienste und auch diese Dienste sind auch unter sich verschieden. Und darum diese Idee, um zu denken, ich will Gott dienen, was muss ich tun? Pastor werden. Das ist völlig unbiblisch. Völlig nicht vom Heiligen Geist geleitet. Völlig unpassend auf wie die Bibel funktioniert, wie der Reich Gottes funktioniert. Wenn ich Gott dienen soll, muss ich zu ihm gehen und sagen, Gott, will ich dienen? Zeig mir, wie. Und Gott wird die verrücktesten Dinge zeigen, sage ich mal. Halleluja. Ja, ich habe jetzt dieses Wort verrückt benutzt, aber weil einfach, Betty hat diese Woche wiederholt auf ein Lied aufmerksam gemacht. Das ist einer ihrer Lieblingslieder. Wo der Text spricht über Abraham. Abraham, geh auf dein Land und geh zu ein anderes, was ich dir zeigen werde. Und dann kommt so ein Refrain. Abraham, das ist verrückt. Alles aufgeben, deine Verwandte, deine Bekanntschaften, deine Familie, alles aufgeben und irgendwo hingehen, wo du nicht weißt. Und so ist es auch, ne? Und wir haben das Gleiche gemacht. Dann habe ich gesagt, Betty, wir sind glückliche Menschen, weil wir haben genau das gemacht, was alle Leute verrückt halten. Wir sind in Brasilien, haben wir unsere Koffer gepackt, haben das Ticket nach Deutschland nicht, weil Gott hat gesagt, geh, und wir haben unsere Koffer gepackt, haben wir auf der Straße auf den Weg gemacht und haben im Nachhinein die Tickets bekommen. Gott hat sie uns gegeben. Wir sind hierher gekommen, ohne Aussicht auf einen Job oder so, einfach gegangen. Da haben sicherlich viele Leute gesagt, ihr seid verrückt. Ich kann das verstehen. Das ist, der menschliche Verstand denkt so. Mutig, weil in Gott. Ne? Weil in Gott. Weil Gott uns das durch verschiedene Propheten gesagt hatte, weil einfach verrückte Sachen zu tun, das ist dann wirklich verrückt. Und das empfehle ich niemandem. Aber den Geist Gottes zu folgen, das verstehen andere Menschen nicht, weil der Geist, der spricht in unseren Herzen durch Propheten und durch die Schrift und bestätigt das auch. Es gibt Leute, die, wenn die einmal ein Prophet denen sagt, du musst da und dahin gehen, dann lassen sie alles und gehen dahin, ohne wirklich mal beten, Gott, war dieser Prophet wirklich von dir oder kannst du mir das bitte bestätigen oder so durch die Schrift oder durch einen anderen Prophet oder so, versteht ihr? Es steht auch geschrieben, wir müssen prüfen, die Propheten prüfen. Das haben wir auch getan. Und dann kamen auch andere Propheten, dann kamen auch Bibelverse, die das alles dann bestätigt haben. Dann haben wir gesagt, okay, das ist ganz klar, das müssen wir tun. Mir hat es am meisten beeindruckt, als ich gemerkt habe, dass ich Um diesen Text zu verstehen, diese Situation aus der Sicht vom Apostel Petrus sehen musste. Weil wir sehen das nur von der Sicht von Ananias und Sapphira. Die wurden umgebracht. Die sind gestorben, nur weil sie das, diese Kleinigkeit gemacht haben. Aber lass uns von der Sicht von des Apostel Petrus. Er ist der Leiter der Gemeinde. Auf seinen Schultern liegt die Verantwortung für die für Hunderte oder Tausende Seelen. Auf seinen Schultern lastet die Verantwortung für Tausende von Seelen. Und er merkt diese Gefahr, die von Ananias und Sapphira ausgeht. Er weiß, wenn die ihr Ziel erreichen, dann ist es zu spät. Er muss eingreifen. Und so als Mitglied einer Gemeinde merkt man manchmal nicht die Position des Leiters, des Pastors, sage ich mal so. Gemeindeleiter, das ist ein tolles Wort, Gemeindeleiter. Das heißt, verantwortlich für die Organisation der Gemeinde. Ein Gemeindeleiter, der leitet das Leben der Gemeinde als ein Körper. Gemeinde ist ein Körper. Und Ananias und Sapphira waren hier eine Bakterie sozusagen, die den Körper krank machen möchte. Ein Feindkörper. Ne? Eine ganz schlimme Bakterie. Eine ganz schlimme, die wirklich lebensgefährlich für diesen Körper war. Die Gemeinde ist ein Körper. Und Petrus, er musste als Leiter dieser Gemeinde stark sein. Weil viele sagen, ja, die Gemeinde ist ein Körper, gut, alles klar, wir entscheiden alles so gemeinsam. Ich habe mich riesig erschrocken, als irgendwann jemand mir gesagt hat, habe ich ihn gefragt, ja, und wer ist der Pastor deiner Gemeinde? Ja, wir haben keinen Pastor in unserer Gemeinde. Wir entscheiden alles gemeinsam oder so. Habe mich riesig erschrocken und im Nachhinein gedacht, wie kann sowas funktionieren? Ne? Kann nicht funktionieren, weil dann in solchen Fall wie Ananias und Sapphira, dann hätte Ananias und Sapphira dann zu der Leitung der Gemeinde gegangen und hätte alles kaputt gemacht. Und darum gehen auch solche Gemeinden immer kaputt. Ich sage immer, im Laufe von Zeiten gehen solche Gemeinden immer kaputt, die keine starke Leitung haben, wo jemand da vorne ist und sieht, da ist eine Gefahr, da ist eine Gefahr, dass diese Gefahr erkennt und sagt, nee, das müssen wir bekämpfen, da müssen wir angehen, da ist ein Problem, da müssen wir was dagegen unternehmen, das ist ein geistlicher Kampf. Viele Gemeindeleiter, die haben praktisch eine passive Art zu leiten. Die sagen, ja, wenn ein Problem auftaucht, dann lassen wir zuerst dieses Problem ein bisschen wachsen, und wenn er groß ist, dann versuchen wir was dagegen unternehmen. Ja? Das ist falsch. Man muss ja den Unkraut in der Wurzel hauen. Ne? Weil wenn es mal gewachsen ist, dann sind die Wurzeln auch sehr ausgebreitet. Ne? Diese aktive Leitung. Das heißt nicht, weil wir jetzt ein Körper sind, dass nicht wichtig ist, dass die Leitung einer Gemeinde sehr, sehr bewusst ist von seiner Aufgabe. Versucht diese ganz verantwortungsvoll zu tun, Probleme zu identifizieren und wirklich leiten und nicht einfach so laissez-faire, so, ne, lass es darauf ankommen. Nein, leiten heißt auch, die Sachen irgendwie in der Hand zu haben. Heißt nicht, alles alleine zu machen, aber wissen, wohin man geht. Ein Leiter ist eine Person, die weiß, wohin sie geht. Und andere schließen sich dieser Person an. Das heißt Leitung. Auf Englisch gibt es dieses Wort Leadership. Das finde ich ein tolles Wort. Leadership, weil das hat diese Betonung. So eine Person, die andere Leute begeistert, in einer bestimmten Richtung zusammenzuarbeiten. Das erklärt besser, was ein Gemeindeleiter ist. Gemeindeleiter heißt begeistern. Aber auch wissen, in welche Richtung man geht. Es gibt viele Gemeindeleiter, die die anderen sehr begeistern kann, aber am Ende weiß er gar nicht, wohin er geht. Ne? Ist ein volles Durcheinander. Ne? Einer geht dahin, einer geht dahin und so. Geht nicht. Begeistern ist ein Teil, der andere ist mit einem Ziel. Wenn wir andere Menschen begeistern, sollen wir das auch tun mit einem Ziel. Und dann kann man vieles erreichen. Ich benutze immer diesen Satz. Die Größe des Sieges entspricht immer der Größe des Kampfes. Okay? Aber hier möchte ich das jetzt umsetzen auf dieses Thema. und zu sagen, die Größe der Medizin muss die Größe der Krankheit entsprechen. Versteht ihr? Wenn ich jetzt eine starke Infektion habe und nur Aspirin nehme, wird es nicht nur nicht helfen, sondern wird das Problem noch schlimmer machen. Das Problem wird immer schlimmer. Und darum diese Maßnahme von Petrus, dass Ananias und Sapphira umgefallen ist, hat damit zu tun, dass er identifiziert hat, die Gefahr identifiziert hat, dieser Krankheit, dieser Bakterie jetzt in Klammern. Versteht ihr? Er hat gemerkt, oh, wenn diese Leute so weitermachen, macht ihr alles hier kaputt. Muss man das abschneiden, radikal abschneiden, dieses Problem. Und ich denke, so langsam verstehen wir, warum das so sein musste. Aber was hat das mit uns jetzt dann zu tun? Ich habe hier vier Stellen in der Bibel gefunden. Es gibt sicher noch andere, aber ich möchte diese, die sehr bekannt sind, mal eure Aufmerksamkeit rufen. Im Alten Testament hatten die Söhne Aarons, 3. Mose Kapitel 10, hatten die Söhne Aarons ein Feuer angezündet und gesagt, dieses Feuer nehmen wir und benutzen das Feuer am Altar anzuzünden. Und Gott hatte gesagt, das Feuer, das dem Altar anzündet, das ihr benutzt, um das Feuer des Altars anzuzünden, muss ein bestimmtes sein und so weiter. Aber die haben gesagt, ach egal, Feuer ist Feuer, wir machen unser eigenes. Und Gott hat denen das Leben genommen. Eine andere Geschichte ist die von der Bundeslade. Gott hatte gesagt, niemand soll die Bundeslade berühren. Da gibt es solche Griffe, ganz lang, aus Holz, rund, wo die Priester, 4 Priester, jede in einer Ecke, konnten diese Bundeslade tragen, ohne sie zu berühren, durch diese Stöcke, durch diese Griffe, lange. Und irgendwann ist diese Bundeslade dann gefährlich gewackelt und einer hat gesagt, oh, wenn sie so weiter wackelt, dann fällt sie am Boden, hat die Hand ausgestreckt und hat sie gehalten und er wurde auch umgebracht in diesem Moment. Aber es gibt auch im Neuen Testament einen Text, 1. Korinther Kapitel 11, Vers 30. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen, sind gestorben. Was erzählt uns Paulus hier? Viele Menschen haben das Abendmahl nicht ernst genommen, haben das Abendmahl verwechselt mit irgendeiner Party oder so, haben einfach gesagt, ja, wir gehen hin und fressen uns voll, trinken viel Wein und irgendwelchen Unsinn gemacht. Das war ein Missbrauch vom Abendmahl. Und hier steht es, eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Deshalb sind unter euch viele heißt, ne, nicht wenige, viele Schwache und Kranke. Und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen, weil sie das Abendmahl, diese ganzen Leute, vielleicht ganz viele Leute in dieser Gemeinde, haben das Abendmahl nicht richtig gewürdigt. Da steht es, einige, eine beträchtliche Zahl, sind gestorben, weil sie das getan haben. Das heißt, dass man mit heiligen Sachen, sei es jetzt das heilige Feuer, die heilige Bundeslade, das Abendmahl und hier im Fall von Ananias und Sapphira die heilige Gemeinde, weil die Gemeinde ist auch was Heiliges, die heilige Braut Christi. Mit diesen heiligen Sachen sollen wir nicht spielen, und Gott spielt auch nicht damit. Gott hat es wirklich ernst gemeint. Amen. Halleluja.